Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Eure Moderatoren sind heute Oliver Mersmann und Carsten Berger. 17. Dezember 2010. In einer tunesischen Kleinstadt zündet sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi an. Ein Fanal, das die arabische Jugend mobilisiert und zum Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit auf die Straßen treibt. Die Folgen dieses sogenannten arabischen Frühlings sind bis heute vor allem in Tunesien, Ägypten, Syrien und eben auch im Jemen zu spüren. Der Jemen wird oft vergessen in dieser Aufzählung, obwohl er längst an der traurigen Spitze des menschlichen Leides steht. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Lage im Jemen die aktuell schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit. Syrien ist längst abgelöst. Rund 24 Millionen Menschen, also 80% der Bevölkerung, benötigen humanitäre Hilfe oder Schutz. Viele von ihnen bekommen beides nicht. 20 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung. Viele sind ohne Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Die Zahl der Binnenvertriebenen liegt bei über 3 Millionen Menschen. Die Vereinten Nationen haben gerade jüngst nochmal darauf hingewiesen, dass von allen Seiten Kriegsverbrechen begangen werden. Längst werden auch Kinder als Soldaten eingesetzt. Über dieses, einst von den Römern, Arabia Felix, glückliches Arabien genannte Land, wollen wir heute sprechen. Dazu freuen wir uns, Dr. Zayd al-Dalami begrüßen zu dürfen. Im Jemen geboren, flüchtete seine Familie nach Deutschland. Er ist ehemaliger Bundeswehroffizier und Politologe. 2019 hat er ein Buch vorgelegt mit dem Titel Jemen, der vergessene Krieg. Darüber hinaus ist er der Vorsitzende des Vereins Mein Leben, meine Würde, ein Verein, der vor allem Bildungsprojekte im Jemen unterstützt. Er ist sicher einer der renommiertesten deutschsprachigen Kenner dieses, seines Landes. Herzlich willkommen, Zayd.
Vielen Dank, lieber Carsten. Vielen Dank für die Einladung.
Zayd, nimm uns doch mal 10 Jahre zurück in die Vergangenheit. Der Jemen war formal die einzige Demokratie unter den arabischen Staaten, die im Frühjahr 2011 von der jugendlichen Protestwelle aufgerüttelt wurden. Wie war die gesellschaftliche und politische Situation im Jemen des Jahres 2011 tatsächlich? Was zeichnete das Land und die Gesellschaft aus?
Der Jemen litt wie die anderen Länder, die du bereits erwähnt hast in deiner Einführung. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des sogenannten arabischen Frühlings unter den Krankheiten, unter denen alle Länder dieser Region litten. Erstens hohe Arbeitslosigkeit, die unter Akademikern bis zu 40% betrug, mit Blick jetzt auf den Jemen. Ein korruptes und korrumpiertes politisches System. Mangelnde Infrastruktur auf allen Ebenen, das heißt kein ausgebautes Kanalsystem. Nicht jedes Haus hat Trinkwasserversorgung. Also wirklich die Basisversorgung der Bevölkerung hat im Jemen gefehlt. Und das alles aufgrund einer Herrschaft eines Diktators, Ali Abdullah Saleh, der ja mit dieser Revolution abgelöst werden sollte und wo der Jemen, genauso wie die anderen Staaten, in eine neue Ära, eine Ära der Demokratie, der Würde, vor allem auch der wirtschaftlichen Würde der Menschen. Das heißt, dass es ihnen gut geht, dass sie von den Gütern und Ressourcen ihres Landes profitieren und nicht nur die politische Elite. Und das war mit Masse die Sippe rund um Ali Abdullah Saleh, dem gestürzten Präsidenten, der 33 Jahre lang an der Macht war. Und dem galt es zu entkommen. Jedoch ist dieser Versuch, wie wir gleich hören werden, Blick auf den Jemen, wie auch in anderen Ländern, leider nicht geglückt. Die Euphorie war groß unter den jungen Menschen, vor allem, weil sie wussten, wir brechen mit einer langen, traurigen Geschichte der Isolierung, Geschichte der Armut, der fehlenden Unterstützung und eines würdelosen Lebens. Deshalb war eine große Losung der jungen Bevölkerung, die auf die Straße gegangen sind, Karama. Karama bedeutet zu Arabisch Würde. Sie wollten in Würde leben Und diese Hoffnung hat sie massenweise auf die Straßen geschickt und mobilisiert. Diese wurden leider dann im Nachhinein enttäuscht.
Wir werden auf die verschiedenen Interessen und Entwicklungen in diesem über 10 Jahre andauernden Konflikt jetzt im Folgenden noch eingehen. Aber lass uns doch vorab mal noch eine Interessengruppe rausgreifen, weil sie sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie kein staatlicher Akteur ist, nämlich die in den deutschen, französischsprachigen Medien immer als Rebellen bezeichneten Houthi. Die deutsche Medienlandschaft erweckt den Eindruck, es ginge um Terroristen, die gegen den Staat arbeiten. Also ein Bild gut gegen böse, schwarz gegen weiß. Kannst du diesen Akteur mal noch vorab einordnen?
Dazu müsste ich ganz kurz in die junge Geschichte der Revolution 2011 zurückkehren. Dadurch, dass diese Revolution eine Revolution, also der arabische Frühling eine Revolution der Entrechteten und der Armen ist, gab es im Norden des Jemen eine Region, die an Saudi-Arabien unmittelbar angrenzt. Und diese Region wurde über diese 33 Jahre hinweg marginalisiert. In ihr lebten jedoch im Prinzip eine schiitische Minderheit, aus der im letzten Jahrtausend im Jemen die Imame, also die Könige des Jemen, die kamen aus dieser Region. Deshalb hat man sie marginalisiert, weil man wusste, von dort aus wurde der Jemen jeweils regiert in den letzten 1000 Jahren. Bis 1962, als die Republik ausgerufen wurde. Von dort aus entstand auch die Houthi-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die von einem Badr al-Din al-Houthi gegründet wurde. Das ist ein Gelehrter und ein politischer Kämpfer für Freiheit, für Gegendiskriminierung, aber auch für politische Teilhabe. Und er hat mehrfach schon gegen die Regierung in den Jahren 2006 bis 2010 mehrere Aufstände gewagt. Und diese wurden jedoch immer zerschmettert von der Zentralregierung unter Ali Abdullah Saleh, eben von der Nationalarmee. Mit der Öffnung des Staates 2011, mit dem Sturz von Ali Abdullah Saleh, hat auch diese Gruppierung ihre Chance ergriffen und hat gesagt, wir möchten auch gerne als Teil dieses Jemen betrachtet werden. Das ging von 2011 bis 2013 gut, denn dann gab es den sogenannten nationalen Dialog im gesamten Jemen und alle Gruppierungen haben sich dort versammelt unter der Schirmherrschaft der UN und haben fast 8 Monate lang debattiert, wie der Jemen in Zukunft aussehen soll. Im September 2014 kam es jedoch zum Bruch, denn diese Bewegung war auch eine militarisierte Bewegung. Das heißt, sie verfügten über sehr viele Waffen und über gute Krieger. Sie haben gesagt, dass dieser Dialog nicht zu einem guten Ende führt und dass sie weiterhin auch im neuen System marginalisiert werden sollen. Und deshalb haben sie einfach über Nacht im September 2014 Sanaa, die Hauptstadt, eingenommen und haben für sich sozusagen die Kontrolle über den Jemen proklamiert und damit auch die offizielle Übergangsregierung ins Exil nach Saudi-Arabien geschickt. Also ist es tatsächlich eine politische Bewegung. Es ist eine Bewegung, die versucht, sozusagen das, was ihr zusteht, zu bekommen. Aber sobald sie die Macht ergriffen hat, hat sie sozusagen auch den Anspruch erhoben und anknüpfend an die lange Geschichte des Jemen wieder ihre Machtposition auszuweiten. Und das ist, glaube ich, der zentrale Fehler. Sie sehen sich, seitdem sie geputscht haben, sehen sie sich nicht als ein Teil des Jemen, oder zumindest sagen sie es immer wieder. Aber das, was sie tun, ist im Prinzip ein Feldzug im gesamten Jemen und versuchen im Prinzip den gesamten Jemen unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie haben es aber geschafft, viele Stämme hinter sich zu scharen. Denn der Jemen ist eine traditionelle Stammesgesellschaft, in der es um Stammesbündnisse geht. Wer die meisten Stämme hinter sich vereinen kann, der hat im Prinzip die Kontrolle über das Land. Und wenn diese sogenannte Houthi-Miliz, also die Houthi-Bewegung, wenn sie etwas kann, dann tatsächlich die Stämme hinter sich vereinen und Kämpfer rekrutieren für eine Sache, die sie nennen Kampf gegen die gegen Amerika, Kampf gegen den Imperialismus und Kampf gegen den Nachbarn aus Saudi-Arabien und den Emiraten, die den Jemen besetzen wollen, aus ihrer Sicht.
Zentrale Akteure im Jemen sind Saudi-Arabien einerseits und der Iran andererseits. Aber auch Katar, die Emirate, die Türkei und Ägypten spielen hier eine Rolle. Haben wir noch zentrale Akteure vergessen? Und wer verfolgt welche Interessen in dieser extrem komplexen Gemengelage?
Die Akteure, die wir vergessen haben, sind die Akteure, die im Hintergrund operieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Zeitalter, in dem wir leben, ein Zeitalter der westlichen Mächte ist, das heißt der USA und Europa vor allem, das heißt die unipolare Welt, geführt von den Amerikanern, hat natürlich auch im Jemen ihre Interessen. Der Jemen liegt geostrategisch an einem sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich am Bab al-Mandab, dem Tor der Tränen. Das ist die Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika, die gerade mal 27 Kilometer breit ist und über die, die für mich und gewöhnlich als das Nadelöhr der Globalisierung genannt wird, denn von dort aus passieren mehrere tausend Container täglich mit Öl beladen von dieser Meerenge über den Suezkanal direkt nach Europa, finden sie ihren Weg, aber auch viele Frachtschiffe, die sehr viele Waren nach Europa, ins Mittelmeer bringen, passieren genau diese Meerenge. Insofern liegt der Jemen geostrategisch an einem sehr, sehr wichtigen Punkt für den internationalen Handel. Deshalb, die Länder, die genannt wurden, sind die unmittelbaren handelnden Länder im Jemen. Das ist in der Tat so. Aber sie würden niemals so handeln, wie sie handeln, wenn sie nicht die Rückendeckung der USA und im Prinzip des NATO-Bündnisses haben. Wenn wir genauer hinschauen, dann werden wir auch feststellen, dass neue Akteure, neben denen, die du genannt hast, vor allem Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind für mich, neben der Türkei, sind das die Akteure, die im Nahen Osten in den kommenden 20 bis 30 Jahren den Ton angeben werden. Die Türkei ist jetzt im Jemen nicht so präsent, allerdings die anderen drei Akteure auf jeden Fall, und über die können wir noch spezifischer reden.
Welche Interessen haben diese Länder jeweils?
Wir beginnen mit dem Hauptakteur im Jemen, der schon seit der Gründung dieses Staates Saudi-Arabien, ein junger Staat mit Blick auf die tausendjährige Geschichte des Jemen, mehrere tausendjährige Geschichte des Jemen, ist das ein junger Staat. Der verfügt allerdings über Land und Einfluss und hat immer die Stämme im Jemen korrumpiert mit Geldern, die von außen transferiert wurden in den Jemen. Dieser Staat möchte natürlich seinen Konflikt mit dem Iran insofern umgehen, dass er die Straße von Hormus, die ja im Prinzip unter der Kontrolle der Iraner steht oder beziehungsweise wo die Iraner jederzeit darüber verfügen können, möchte dieser Staat, genauso wie die Emiratis, möchten gerne diese Straße von Hormus umgehen. Und wie machen sie das? Indem sie zum Beispiel als beide sehr große erdölfördernde Länder Pipelines über den Jemen direkt ins Arabische Meer befördern. Und das geht nur, wenn man über den jemenitischen Boden verfügt. Das ist zum Beispiel ein zentrales Interesse der Emiratis und der Saudis. Das zweite Interesse der Emiratis als sozusagen Emerging State, dieses kleine Emirat fühlt sich tatsächlich als die kommende Seemacht im gesamten Nahen Osten und Nordafrika. Und so verhalten sie sich auch. Sie haben inzwischen entlang des Roten Meeres, auf beider Seite des Roten Meeres, haben sie entweder Häfen gepachtet oder unter ihre Kontrolle gebracht. Im Jemen ist es unter ihre Kontrolle gebracht. Das heißt, der Hafen von Aden, in dem Hafen um Hudaydah wird noch gekämpft. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und die vielen vorgelagerten Inseln, darunter die große Insel Perim und die große Insel Socotra, die sind schon inzwischen unter ihrer Kontrolle. Dort werden Militärbasen gegründet und man will tatsächlich sich als neue Seestreitmacht in der gesamten Region entwickeln. Das ist das Hauptbestreben der Emiratis. Die Iraner sind auf diesen Zug mit dem Jemen aus meiner Perspektive nur aufgesprungen. Sie haben im Jemen jemanden gesehen, der den Saudis wehtun kann. Und das haben tatsächlich die Jemeniten gemacht. Denn nach 7 Jahren Krieg ist Sanaa immer noch nicht in den Händen der Saudis, sondern immer noch in den Händen der Husis. Obwohl eine Übermacht gegen vermeintliche Rebellen mit Kalaschnikows agiert, trotzdem haben sie es bis heute nicht geschafft, die Hauptstadt einzunehmen und damit den Jemen unter ihre Kontrolle zu bringen. Und mit denen meine ich die Saudis. Der Iran befördert und unterstützt den Jemen und im Prinzip die Husis mit Waffenmaterialien, die geschmuggelt werden, mit Geld, das ebenfalls über Oman in den Jemen geschmuggelt wird und mit vielen anderen logistischen Dingen, auch mit Know-how, das heißt Experten aus den Militärrängen, zum Beispiel der Hisbollah, sind inzwischen im Jemen und trainieren diese Kämpfer, um eben den Saudis an ihrer südlichen Flanke die Stirn zu bieten. Und das kam den Saudis, den Iranern sehr recht. Insofern ist den Iranern, die Iraner haben kein unmittelbares geostrategisches und politisches Interesse, beziehungsweise wirtschaftliches Interesse, aber vor allem ein politisches Interesse an diesem Konflikt. Und deshalb unterstützen sie die Husis, weil sie eben die Widersacher der Saudis sind.
Was hat sich in Bezug auf den Krieg im Jemen seit Bidens Antritt verändert?
Die Hoffnung war zu Beginn sehr groß. Es wurde sogar ein Sondergesandter der USA neben dem UN-Gesandten ernannt und er reiste auch sofort in den Jemen und in die benachbarten Länder. Ich habe aber gleich nach der Amtseinführung von Biden ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, es wird sich nichts ändern. Und ich will nicht als rechthaberisch wirken, aber genau das ist im Prinzip bis heute der Fall. Nichts hat sich an dem Krieg geändert. Der Krieg dauert fort an allen Fronten. Wir haben sogar jetzt in der letzten Woche massive Bombardements, obwohl es zwischenzeitlich schon etwas ruhiger war, massive Bombardements der Hauptstadt Sanaa. Im Prinzip vorgestern und gestern wurde der Rest des Flughafens in Sanaa komplett in Schutt und Asche gelegt durch die Bombardements der Saudis. Und im Prinzip ist Biden mit einem großen Versprechen angetreten. Allerdings scheint mir die Waffenlieferung ein größeres Argument zu sein und die Waffendeals mit diesen beiden kriegsführenden Ländern, den Emiratis und den Saudis, doch viel wichtiger zu sein als das Leiden der Menschen im Jemen. Und daher hat sich bis heute nichts geändert.
Wir haben jetzt schon mehrfach über die Interessen der Europäer, der USA gesprochen. Trotzdem nochmal die Frage, wie erklärst du dir diese ganz klare westliche Treue zur Arabischen Allianz?
Ich denke, dass die Politik, die vor allem die USA und alle waffenliefernden Länder in den letzten Jahrzehnten mit Blick auf diese Staaten geführt haben, eine ganz klare ist. Solange ihr unsere Waffen kauft, und zwar großzügig, sind wir eure Verbündeten. Solange wir Deals, und mit diesen beiden Ländern gibt es große Deals, Emiratis und Saudis vor allem. Denken Sie nur an die neu entstehenden Megastädte in der Wüste von Saudi-Arabien. Also diese gigantischen Investitionsprojekte, wo der Kronprinz im Prinzip Saudi-Arabien nun transformieren will in eine digitale Vorzeigestadt für die ganze Welt. Das ist ein milliardenschweres Projekt und da wollen natürlich alle Europäischen und vor allem die Amerikaner an diesem Projekt teilhaben und sogar im Prinzip alles von diesem Projekt haben und nicht die Chinesen beispielsweise. Und daher halten sie diesen beiden sehr großzügig spendenden und kaufenden Ländern, halten sie die Treue. Ich glaube, es gibt keine Wertebündnis, das liegt auf der Hand mit den Emiratis und mit den Saudis. Die sind weit entfernt von den Werten, die wir hier in Europa oder in den USA propagieren. Aber es gibt ganz klare Interessen, die auf beider Seite liegen. Die einen Staaten wollen aufsteigen zu neuen Regionalmächten in der Region und brauchen dazu das Know-how, die Waffen, aber auch sozusagen ein modernes und gutes Klima mit dem Westen. Und das bekommen sie. Auf der anderen Seite brauchen wir Absatzmärkte für unsere Technologien, für unsere Waffen und für diese großen, gigantischen Investitionsprojekte. Die wollen wir unbedingt haben und deshalb will Europa und will die USA sich überhaupt nicht verscherzen mit diesen beiden Ländern. Und das ist der eigentliche Grund, warum diese Treue noch gehalten wird.
Vielen Dank für deine Einordnung. Was die äußeren Mächte betrifft, wenden wir uns einen Blick mal noch in den Inneren des Jemen. Wir haben Volksgruppen, wir haben ein stark von Stämmen repräsentiertes System. Gib uns doch mal einen Einblick in das politische System, wenn man davon noch sprechen kann, aber auch an das rein faktische System. Wie sieht der Jemen jetzt nach 10 Jahren Krieg aus?
Ja, der Jemen war schon vor 2011, das heißt vor dem arabischen Frühling, eine, wie du auch in deiner Einführung gesagt hast, formal nach außen eine Demokratie, aber nach innen war es eine Diktatur, die in einer Stammesgesellschaft immer schön austarieren müsste oder wo der Präsident Saleh immer ein Spagat sozusagen leisten musste, um verschiedene Ansprüche der großen Stämme, die alle bewaffnet sind, unter einem Hut zu bringen. Aber er hat das geschafft und deshalb blieb er auch 33 Jahre an der Macht. Nichts hat sich an dieser inneren Konstellation, dass die Stämme im Jemen und die Stammesführer das Sagen haben. Was wir aber nun haben, ist im Prinzip ein kollabiertes System. Das heißt, der Quasi-Staat, der da war, es gab eine Verwaltung, es gab ein funktionierendes Gesundheitssystem. Mit funktionieren bitte so etwas unter dritter Weltstandard funktionierend. Das alles gab es. Es gab Diplomaten, die ins Ausland geschickt worden sind und so weiter und so fort. Das gab es tatsächlich. Allerdings ist das alles seit 2014 nicht mehr im Jemen gegeben. Wir haben es noch mit einem Rumpfstaat. Man kann sich das so vorstellen, im Norden herrschen die Husis und bedienen sich der ehemaligen Beamten und Verwaltungsbediensteten des alten Regimes, um das Land einigermaßen in den Griff zu bekommen. Allerdings unter der ganz klaren Ägide und Kontrolle der Husis. Im Süden haben wir es mit einer sogenannten Exilregierung. Das heißt, es ist niemand im Süden da, außer den kämpfenden Brigaden und den Brigadeführern, also im Prinzip die Armeen, die dort sind, und die sind vielfältig. Manche für die Emiratis, manche für die Saudis und nochmal aufgeschlüsselt in manche mit salafistischer Ausprägung, manche mit Muslimbrüder-Ausprägung, manche mit tatsächlich auch IS-Ausprägung, und alle finden neue Allianzen unter dem Deckmantel entweder der Saudis oder der Emiratis. Und die eigentliche Regierung, die aus Sanaa geschasst wurde, die sitzt in Riad in wunderschönen Hotels und ernennt immer wieder Minister und gibt immer wieder irgendwelche Reden raus, Dekrete heraus, die keinen interessieren. Denn faktisch, was auf dem Boden läuft, im Süden herrschen die Milizen, viele Brigaden, die alle ihre Interessen inzwischen haben. Und im Norden ist es die Husi-Bewegung, die nach und nach Stämme unter ihre Kontrolle bringt oder sich mit denen versöhnt, um eben eine Blockade gegenüber den von Süden heranstürmenden Saudis und Emiratis aufrechtzuerhalten. Das ist also das Geflecht, in dem sich der Jemen bedient. Wir können nicht im Jemen von einem Staat sprechen. Der Jemen ist ein Failing State und wir sind weit, weit entfernt davon, den Jemen als einen funktionierenden Staat zu bezeichnen.
Aber du bist vor Ort, beziehungsweise du unterstützt mit deiner Hilfsorganisation Schulen vor Ort. Gib uns da doch mal einen kurzen Einblick. Wie sieht das Leben für diejenigen aus, die besonders unter diesem Krieg leiden, nämlich die Kinder?
Vielen Dank. Die Projekte, die wir dort unterstützen, sind insofern möglich, als wir über die Kontakte verfügen zu der Husi-Bewegung, die in Sanaa regiert. Das heißt, bisher beschränkt sich unsere Hilfsprojekte, die vor allem die Bildung im Jemen wieder aufrecht erhalten wollen. Wie ihr wisst, wurden die Staatsgehälter im Jemen 2016 eingestellt. für alle Staatsbediensteten, darunter für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und unter diesem Eindruck wurde der Verein Hayati Karamati, mein Leben, meine Würde, gegründet, dem ich vorstehe. Und wir haben uns einfach gesagt, wie können wir die Kindersoldaten aus der Front wieder zurückholen? Wie können wir den Lehrerinnen und Lehrern wieder ein Gehalt auszahlen, damit sie wieder an den Schulen gehen und lehren, sofern die Schulen noch nicht ruiniert worden sind? Und das ist tatsächlich noch in einigen Regionen der Fall. Und das haben wir damit versucht zu begradigen, indem wir nun verschiedene Schulen unterstützen, Lehrergehälter zahlen, und so kommt wieder einigermaßen ein Alltag wieder, ein Schulalltag für die Kinder dort, so dass sie nicht als Kindersoldaten missbraucht werden in diesem fürchterlichen Krieg von beiden Seiten. Es ist schwierig, dort zu operieren. Allerdings gibt es den Hayati Karamati Yemen Branch, also unsere Zweigstelle dort. Sie hat sehr gute Leute, die dort arbeiten, die sehr gut vernetzt sind, die allerdings immer wieder sozusagen hier und da mit den, wie ich schon gesagt habe, teilweise frei operierenden Kommandeuren dieser Milizen immer wieder Geschäfte abschließen müssen, damit sie überhaupt vor Ort operieren können. Nichts anderes kennen wir aus dem Krieg in Afghanistan und in allen Kriegsländern. Das heißt, man muss auf jeden Fall sich auf den Kontext einlassen. Man muss versuchen, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren, nämlich den Kindern in diesem Kriegsalltag einen einigermaßen regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen. Und das verlieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort nicht. Wir haben ungefähr 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Projekt tätig sind. Und ja, ihr könnt mir glauben, es ist ein täglicher Kampf, bis tatsächlich wir nun 8 Schulen unterstützen können mit ungefähr 6.000 Schülern und über 350 Lehrerinnen und Lehrer. Wir würden gerne stärker expandieren, aber wir sind eben auf Spenden angewiesen.
Wenn du auf dein Land schaust, könntest du nur hoffen, dass in Zukunft irgendwann wieder alle Kinder Bildung haben und Zugang zu Bildung. Dazu müsste der Konflikt gelöst werden. Kannst du abschließend einen Lösungsvorschlag oder eine Idee, eine Vision aufzeigen, wie vielleicht eine Konfliktlösung oder zumindest ein Frieden aussehen könnte?
Das Einzige, was mich tröstet, ist immer, dass jeder Krieg ein Ende haben wird. Und das tröstet inzwischen alle Analysten, die über den Jemen schreiben und versuchen, einigermaßen diese komplexe Lage und dieses verworrene Kriegsland in einigermaßen so zu ordnen, dass man sagen kann, es gibt eine Perspektive. Der Krieg wird dann ein Ende haben, wenn die Rückendeckung für diese beiden Länder durch die westlichen Mächte gebrochen wird. Und im US-Kongress gibt es sehr viele Stimmen, die inzwischen sozusagen laut schreien und sagen, wir dürfen diesen Krieg nicht mehr unterstützen. Und ich hoffe, dass dann auch Großbritannien folgt und viele andere, so dass diese Rückendeckung, wenn die wegbricht, dann haben wir schon mal den allererst großen Schritt in Richtung Frieden oder sagen wir Waffenruhe schon gemacht. Der zweite Schritt ist, dass der Druck auf Saudi-Arabien und den Emiratis erhöht wird seitens der Europäischen Union, seitens der USA, um zu sagen, okay, jetzt habt ihr eure Interessen erreicht. Es reicht, setzt euch an den Verhandlungstisch und redet eben mit den Milizen, die ihr als Milizen benennt, die Houthis, denn die haben faktisch eben die Kontrolle im Norden. Das heißt, es laufen auch, und das, was mich ein bisschen positiv stimmt, es laufen tatsächlich im Hintergrund Verhandlungen zwischen den Houthis und den Parteien der Gegenseite. Allerdings werden sie immer wieder überschattet durch die Bombardements und auch durch die Drohnenabschüsse der Houthis in saudisches Gebiet. Inzwischen, das ist wirklich eine Sache, die in jedem Krieg innewohnt. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Akteure, die aus diesem Krieg profitieren, die wirtschaftlich sehr, sehr stark aus diesem Krieg profitieren. Und sie haben überhaupt kein Interesse, dass dieser Krieg beendet wird. Und deshalb haben wir also eine komplexe Lage. Die Rückendeckung muss erstmal wegbrechen. Ein enormer Druck auf die kriegsführenden Länder, den Emiratis und den Saudis. Und auf der anderen Seite, wie befrieden wir oder wie entschädigen wir die Kriegskommandeure, die inzwischen über sehr viel Macht verfügen und ihre wirtschaftlichen Interessen mit diesem Krieg eng verbunden sind. Wie kann man sie entschädigen, dass sie auch deeskalierend auf diesen Konflikt wirken. Und aus dieser großen Gemengelage kein klares Votum für ein baldiges Kriegsende hier setzen. Aber wenn wir genau an diese Schrauben drehen, dann bin ich mir sicher, dass wir ziemlich bald dann eine Waffenruhe haben und dass alle an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten.
Lieber Said, vielen Dank für deine Einblicke in den Jemen und die geostrategischen Interessen der Nachbarländer beziehungsweise vielleicht kann man sagen der ganzen Welt an diesem Land, das schon immer eine geostrategisch interessante Position innehatte. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Das war Global Minds. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.